Kinderding.
Eine Recherchereise zu den seltsamen Verhaltensweisen unserer Kinder.
Wir teilen in kurzen Snackable-Episoden Erfahrungen aus unserem Familienalltag und erklären euch, gemeinsam mit ExpertInnen, die wundersamen Verhaltensweisen eurer und unserer Kiddos.
Hier gibt es keine Bewertungen, Belehrungen oder Ratschläge. Hier gibt es Real Talk, echte Erfahrungen und Hintergründe.
Chris.
Frieda.
Heute ist alles anders.
Ich weiß.
Heute hauen wir die Struktur dieses Podcasts einfach komplett in den Wind. Ist uns völlig egal. Rock'n'Roll.
Genau. Wir sprechen nämlich heute über das Kinderding, dass Kids manchmal lieber bei Mama, manchmal lieber bei Papa sind. Warum man oft von Mama oder Papa-Kind spricht, wieso das oftmals zu einer Disbalance in der Beziehung führt und wie Gleichberechtigung in der Erziehung, Beziehung oder Ehe aussehen kann.
Genau. Und dafür haben wir normalerweise eine Person als Interviewpartnerin oder Partner da, die uns im Aha ein wenig was erzählt. Und heute haben wir uns gedacht, wir laden diese Person einfach direkt ein.
Uhu.
Von Anfang an. Und wir freuen uns total, dass du da bist. Hallo, Sebastian. Hallo, Sebastian Tigges.
Hi, danke für die Einladung.
Wie schön.
Freue mich sehr.
Ja.
Das klang jetzt so, als würde ich hier als Experte angewiesen werden. Das möchte ich gleich, Disclaimer, bin ich nicht.
Gut, ich meine, tatsächlich ist es ja so, dass manchmal auch die außenstehenden Personen jemanden als Experten oder Expertin titulieren und ich bin dann mal so frei. Ich finde tatsächlich, ich folge dir auch natürlich schon eine ganze Weile und ich finde die Dinge, die du vom Stapel lässt und in deinen Reels verarbeitest und in deinen Inhalten, die sind so gehaltvoll, da kann man dann auch mal sagen, das ist ein Experte auf seinem Gebiet.
Oha, okay. Ich lasse das jetzt mal unkommentiert.
Wir packen die Messlatte heute mal ganz niedrig.
So. Ja.
Genau, Sebastian, du bist Podcaster und gemeinsam mit deiner Frau Marie Nasemann hast du den tollen Podcast Family Feelings. Auf Instagram und TikTok bereitest du Inhalte zum Thema Vaterschaft, Männlichkeit und gleichberechtigte Partner- und Elternschaft auf. Und ihr habt zwei Kinder. Mhm. Und ja.
Ich muss kurz.
Ja, genau, ergänze ruhig.
TikTok nicht. Dafür bin ich zu alt.
TikTok nicht.
TikTok ist schon, da bin ich schon, weiß ich nicht, das ist an mir vorbeigezogen. Ich habe es ein, zweimal versucht. Ich habe da einen Account, vielleicht habt ihr das bei der Recherche gesehen. Aber
den haben wir gleich mit aufgenommen.
Ich bin da nicht, kann ich nicht, geht nicht mehr.
Vielleicht habe ich das auch einfach so aus meinem Brain.
Weil man das so macht.
Ja, weil es ist so the package. Aber ich bin viel auf TikTok, kann auch sehr gut verstehen, dass du sagst, das fühlst du nicht.
Ich will da jetzt gar nicht so ein, dann läuft mir ja auch immer Gefahr, so ein Generationenthema draus zu machen. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin zu alt, ich verstehe nicht mehr, was die da machen, ich habe nicht noch Kapazität für einen weiteren Kanal.
Genau.
So. Ich habe es mal mit YouTube probiert. Ja. Weil ich das interessanter finde, aber
YouTube Shorts tatsächlich, ne?
Ja, das ist dann so automatisch passiert, wobei das ja auch schwierig ist, weil die YouTube Shorts müssen ja kürzer sein als die Reels. Das finde ich dann schon, aber ich wollte eigentlich da ein bisschen Langformate testen, aber geht nicht, gar nicht.
Ja.
Deswegen Instagram-Podcast reicht erstmal.
Fühle ich.
Alright, dann streichen wir das mit dem TikTok raus. Hast du es denn in deiner Zeit als Vater schon mal erlebt, dein Kind oder deine Kinder eher dann auf Mama ausgerichtet waren oder eher auf dich, dass es da unterschiedliche Phasen gab oder dass dich gar ein Kind vielleicht komplett abgelehnt hat?
Komplette Ablehnung, jetzt hätte ich gerne gesagt, würde ich nicht sagen, aber ja, habe ich auch erlebt. Also es gibt immer wieder Phasen, wo insbesondere eins von beiden Kindern eher seiner Mutter zugewandt ist, das ist unser Sohn. Mhm. Und das tut schon weh, weil ich bin so in die Vaterschaft gestartet mit dem Anspruch, bei mir wird es das nicht geben, weil ich der Ansicht war, das liegt einfach daran, dass die Mutter präsenter ist, was ja auch oft immer noch so ist. Und ich dachte, wenn ich jetzt hier in die gleichberechtigte Elternschaft starte, dann wird all das, was man so sagt, wird aufgehoben. Das hat so nicht funktioniert, das hat so nicht geklappt und das tut schon weh manchmal. Aber ich versuche dann auch zeitgleich mich dazu beruhigen, zu sagen, es gibt gewisse Dinge, die sind vielleicht doch nicht nur auf die äußeren Umstände zuzuschreiben.
So. Ja.
Und war das schon immer so, dass da eine Tendenz zu Mama dann war bei eurem Sohn?
Das sind eher so Phasen, aber so ein Grundrauschen ist schon, also ich glaube, egal in welcher Phase, wenn er die Wahl hat, dann würde er immer so ein Quäntchen mehr zu seiner Mama gehen wollen.
Mhm. Wie ist denn das bei dir, Chris?
Wir haben ja sowieso ein bisschen komplexes Setup auch mit dem Wechselmodell und der Patchwork-Situation. Also ich habe jetzt natürlich auch so ein bisschen in Vorbereitung auf die Folge überlegt, aber so die direkten Mama-Papa-Phasen konnte ich da gar nicht so richtig identifizieren, zumindest jetzt im späteren Verlauf. Ich glaube, die Kids haben dann schon irgendwie genug den Kopf voll, dann immer diesen Wechsel auch zu machen, mhm, von Mama zu Papa bei uns im Wechselmodell, beziehungsweise dann 80-20 bei meiner Partnerin. Und da ist irgendwie gar nicht die Zeit dafür, habe ich das Gefühl, dass dann das Kind irgendwie sagen kann, so will jetzt hier mehr zu der einen oder anderen Bezugsperson. Und dann sind es ja auch 4 Kinder, da ist dann immer was los. Ich glaube, da sind die Kids dann auch froh, sich irgendjemand schnappen zu können. Und wenn derjenige dann Zeit hat, ob das Papa-Mama-Bonus-Papa-Bonus-Papa ist, ist dann wahrscheinlich zweitrangig. Ich merke aber, ich habe 2 eigene in dem Wechselmodell, dass es durchaus mal ist, dass bei dem einen die Nähe ein bisschen mehr da ist als bei dem anderen, der dann vielleicht eher auch Mama dann in der Woche mehr zugewandt ist. Also irgendwie das Gefühl ist schon da, aber es hat sich jetzt einfach durch unsere Situation nie so herauskristallisiert, weil einfach die Anforderung an die Kids da noch was anderes ist in diesem Wechselmodell einfach.
Ja. Ich meine, ich habe eine Tochter und sie ist jetzt gerade nicht einmal 2,5, das heißt, ich stehe auch immer noch in vielen Dingen am Anfang der Reise und bei ihr wechselt es gerade fast so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also es gibt nicht so eine deutliche Zuneigung zu Mama-Kind, Papa-Kind in dem Sinne, also nicht so diese Gewichtung bei ihr, wobei ich halt auch diese Begrifflichkeiten echt ein bisschen nervig finde und auch von außen ganz häufig es nervig finde, wenn jemand sagt, oh, deine Tochter ist ein Mama-Kind oder sie ist ein Papa-Kind. Also schon allein diese Titulierung, sie trägt zu so einer Prägung bei, die ich eigentlich ganz gern vermeiden möchte. Am Anfang gab es natürlich schon so eine körperliche Abhängigkeit von ihr durch das Stillen. Und ich glaube, das trägt sich dann auch schon ein wenig mit in die ersten Kleinkindjahre jetzt. Aber sehe ich auch einen Shift. Mein Mann ist beispielsweise heute Morgen abgereist auf eine Reise. Und das Erste, was sie sagt nach dem Aufwachen, ist Papa. Und ich tatsächlich freue mich auch so ein bisschen, dass vielleicht jetzt auch mal so ein bisschen seine Zeit kommt, wo er als Vater nochmal eine ganz neue Aufmerksamkeit erfahren wird vielleicht von ihr, weil einfach dieses ganze Körperliche und vielleicht auch so ein bisschen Eingelernte so ein bisschen jetzt in den Hintergrund tritt und eben eine neue Phase der Elternschaft eingeläutet wird. Mal gucken, wie es ist, sollten wir jemals ein zweites Kind bekommen, weil das fand ich ganz interessant, was du gerade gesagt hast, dass bei euch so viele Kinder sind, dass die Kinder manchmal einfach sich graben, was da ist an eben Aufmerksamkeit, ne? Was ja auch total natürlich ist und dann man gar nicht so in diese Gewichtung hereintreten kann. Aber wie erklärt ihr aus eurer Väterperspektive das euch manchmal, dass es vielleicht auch, wenn es eine Gleichberechtigung in der Beziehung gibt, weil ich glaube, das ist bei uns allen mehr oder minder gegeben. Mein Mann ist beispielsweise auch viel in der Elternzeit gewesen, Freiberufler, deswegen hat er auch eben das Glück der Flexibilität auch manchmal da zu sein, wenn andere vielleicht ins Büro mussten. Und ich bin nach der Elternzeit wieder voll in den Beruf eingestiegen. Da hat er auch ganz viel übernommen. Aber wie kommt es zu diesen verschiedenen Gewichtungen manchmal bei Kindern? Wie erklärt ihr euch das?
Puh, willst du anfangen?
Du bist der Experte, Sebastian.
Keine Experte. Ich möchte nicht als Experte.
Also, wenn ich mal aus meinen diversen Studien, die ich zusammen mit der Cambridge University veröffentlicht habe, zitieren darf. Nee, ich habe keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich dachte, es wird ja oft, also man liest ja viel und ich finde auch viel widersprüchliche Sachen. Dann gibt es irgendwie evolutionsbiologische Erklärungen, die aber wiederum irgendwie anscheinend in den Hintergrund treten, wenn auch gleichgeschlechtliche Paare Kinder großziehen. Also ich finde das alles, was ich dazu lese, denke ich manchmal so, weiß nicht, ob das jetzt so ausgereift ist. Mhm. Wird jetzt wahrscheinlich auch niemanden überraschen, wenn ich sage, oder wenn ich meine Vermutung äußere, dass so im Bereich Familien und Kinder und so, dass da noch viel Luft nach oben ist an Forschung. Aber ich kann das ja nur auf mich oder auf unsere Situation beziehen. Und da ist es schon so, dass es vielleicht Marie in den ersten Jahren, also klar, diese Nähe durch Stillen, glaube ich schon auch, dass es einen Effekt hat. Und dann ist es ihr vielleicht teilweise am Anfang besser gelungen, emotional zu regulieren oder so. Und ich hole da auf, das spüre ich schon. Und das ist auch, also besser will ich gar nicht sagen, ich will das gar nicht werten, aber es ist, hat sich abgeschwächt. Ich glaube, auch mal gelesen zu haben, dass es bei Jungen eher so ist, dass sie sich der Mutter zuwenden in der Tendenz und bei Mädchen eher dem Vater. Und das ist halt bei uns auch so. Insofern, wenn ich das so lese, dann kann ich auch ein bisschen nachsichtig mit mir selbst sein. Weil
ja. Und glaubst du hast ja erzählt, ihr habt das dann relativ ja, gleichberechtigt aufgezogen, die Familie, dass das einen Unterschied dann nochmal gemacht hat? Also hättest du jetzt dich weniger um deinen Sohn gekümmert, wäre da sozusagen dann noch eher die Tendenz da gewesen?
Also kann ich nicht sagen, aber ich kann ja, ja. in meinem Umfeld, da bin ich fest von überzeugt, dass das ja. dann so wäre. Es ist ja klar, ich meine, wenn so ein Kind eine Bezugsperson hat und so viele kann es nicht haben und wenn dann der Vater ist ja nicht, nur weil es der Vater ist, sagt das Kind ja nicht, ja geil, das ist mein Daddy, sondern da muss er schon da sein, um da irgendwie eine starke Bindung zu haben.
Ja, definitiv, aber ich finde das auch interessant in unserem Wechselmodell Patchwork-System, wo es dann halt auch, wo ich bei zwei der Kindern eigentlich mehr Zeit mit den Kids verbringe. Natürlich der Bezug zum richtigen Vater noch sehr groß ist, wir haben auch ein gutes Verhältnis und die Kids wollen dann auch zum Papa, also das ist dann schon auch irgendwo noch super, super wichtig. Ich glaube auch, man merkt das ja auch, man hört davon in auch Trennungsfamilien, wo dann der Papa nur mal am Wochenende übernimmt oder alle zwei Wochen, dass dann einfach immer noch der Bezug da ist und dass manchmal die Kinder auch deswegen besonders die Aufmerksamkeit dann suchen und sich vielleicht dann sogar eher dann für eine Zeit dem Papa hinzugezogen fühlen, weil sie da einfach diese Aufmerksamkeit brauchen, die sonst nicht bekommen können.
Ja klar, also ich glaube, wir müssen dann auch unterscheiden bei den Entwicklungsphasen und vor allem beim Alter der Kinder. Ne? Also wenn die Kinder schon älter sind, ist das was anderes, glaube ich. Aber so in den ersten 1, 2, 3 Jahren passiert da auch ganz viel einfach unbewusst bei den Kindern, ohne jetzt zu sagen, ah, das ist mein Papa, zu dem will ich jetzt auch. Sondern das ist einfach eine Person, die da ist oder nicht.
Ja, das hatte ich zum Beispiel nachgelesen auf den Punkt, den du gerade erwähnt hast, nämlich, dass sich Söhne häufiger der Mutter zugeneigt fühlen und vice versa, Töchter häufiger dem Vater. Was ich bei der Recherche zu dieser Episode, und offen gestanden, ich weiß nicht, ob das jetzt ein totaler Blindspot meinerseits war, aber ich finde es so krass, Kinder haben bis zum Ende ihres dritten Lebensjahres noch überhaupt gar nicht das Verständnis ihres eigenen Geschlechtes. Mhm. Also das tritt erst sehr viel später ein, auch diese gelernten Dinge, was ich einerseits total spannend fand, aber auch wunderschön, die Vorstellung, dass man 3 Jahre lang diesen Playground hat und noch gar nicht so wahnsinnig in die eine Ecke steuern, eben gar nicht muss, weil es auch voll komplett sinnfrei ist, das Kind in irgendeine Vorstellung von seinem eigenen Geschlecht hineinzudrängen. Und vielleicht ist auch das, wenn man das so ein bisschen als Chance begreift, ganz schön und ganz prägend für die jeweilige Beziehung dann zu dem Elternteil, ganz, ganz egal, ob es gleichgeschlechtlich ist, also das gleiche Geschlecht ist oder eben nicht. Mhm. Ne? Ja, habe ich so ein bisschen als kleinen Aha-Fact für mich ganz spannend gefunden.
Das heißt, die fangen dann an, sich damit auseinanderzusetzen, ne? ab dem dritten Lebensjahr.
Genau, und dann auch so Identifikationsflächen eher zu finden bei dem jeweiligen Elternteil. Und vielleicht aber auch, und das ist ja auch der spannende Fakt, dass das Abstoßen an der Identität ist. Also wenn jetzt meine Tochter beispielsweise mir gegenüber irgendwann trotziger sein wird, was ja durchaus sein kann, weil sie noch ganz am Anfang ihrer Autonomiephase steht, und vielleicht dann aber auch mit mir als Mutter strenger sein könnte als mit ihrem Vater, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch daran liegt, dass wir eben beide weiblich sind. Ja. Und es würde mir, glaube ich, als Mama auch ganz viel mehr Sicherheit geben zu wissen, so okay, alles klar, sie fängt jetzt an, irgendwie ihr Geschlecht zu verstehen oder irgendwie zu identifizieren. Und gleichermaßen möchte sie dann vielleicht in diesem Abgleichungsprozess, in diesem identitären Abgleichungsprozess sich von mir abgrenzen. Das kann ja durchaus sein.
Ja.
Was denkst du?
Wir unterbrechen die Episode nur kurz für Werbung. Sag mal, Chris, du hast mit deinen 4 Monstern doch bestimmt viel Erfahrung bei der Wochenendplanung. Wir wollen nämlich immer was Cooles unternehmen, aber dann kommt irgendwie das Leben dazwischen und dann landen wir ja letztlich doch immer auf dem Spielplatz, wie die letzten Wochen davor.
Puh, ja, kenne ich. Das ist vor allem mit 4 Kids gar nicht so einfach. Mhm. Und gleichzeitig wollen wir Eltern ja auch eine gute Zeit haben. Und genau das ist der Grund dafür, warum ich Kinderling gegründet habe. Ich wollte Familien den Planungsstress erleichtern und so mehr Quality Time für alle schaffen.
Ach ja, stimmt, da war ja was. Du hast ja Kinderling gegründet. Erzähl doch mal mehr dazu. Was ist dank Kinderling eigentlich alles so möglich?
Auf kinderling.de kannst du wunderbar nach Ausflugsideen und Veranstaltungen gucken und dich inspirieren lassen. Und es gibt auch ein riesiges Angebot an Kursen für schwangere Babys, Klein- und Schulkinder, von Sportkursen über kreative Angebote bis zum Programmierunterricht ist alles dabei. Für meine zwei eigenen größeren habe ich zum Beispiel jetzt auch neulich in den Ferien wieder was Tolles entdeckt. Ein Ferienworkshop, wie man Musik und Beats selber produziert. Und dann haben sie im Nu ihren eigenen ersten Rap-Song.
Hä? Wie cool ist das denn? Das ist ja mega. Also ich bin selber Riesenfan von Kinderlingen. Alles an einem Ort gesammelt und das spart uns Eltern einfach super viel Zeit, super viel Recherchearbeit. Das ist genial. Und sag mal, Chris, Kinderlingen gibt's auch mittlerweile als App, oder?
Genau, Kinderlingen gibt's mittlerweile auch als App. Und damit machen wir die Freizeitgestaltung noch leichter und intuitiver. Und wir haben noch ein paar Goodies eingebaut, die es vorher noch nicht gab. In der Vorteilswelt der App können Familien zum Beispiel bei vielen Freizeitorten nochmal extra Eintritt sparen.
Das ist der Knaller. Also liebe HörerInnen, das solltet ihr euch auch unbedingt mal anschauen. Die Kinderlingen-App gibt's im App Store und im Play Store.
Viel Spaß beim Entdecken.
Ist ein ganz anderes Thema, aber ich meine gelesen zu haben im Zusammenhang mit Misogynie, dass auch unter anderem daran liegt, dass wir aus Generationen kommen, wo eben immer nur die Mütter die Kinder großgezogen haben und das ein ganz natürlicher Prozess ist, der abläuft, dass Kinder sich irgendwann von ihren Eltern abspalten müssen und wenn eben immer nur die Mutter da ist, dann muss man sich von der weiblichen Bezugsperson abgrenzen und sich dem männlichen vielleicht eher zuwenden und dann entstehen Dynamiken, die eben eher das Weibliche ja als Abgrenzungsmaßstab nehmen.
Also und, herabstufen oder wie meinst du das?
Ja, das ist ja nicht immer das Gleiche, aber also wenn Generationen von Männern und vor allen Dingen der übergroße Anteil der Gesellschaft von Frauen aufgezogen wird und sich dann die Männer von diesen Frauen abgrenzen müssen in einem natürlichen Entwicklungsprozess. Und wenn dann auch noch patriarchale Strukturen dazukommen und so weiter und so fort, dann ist das natürlich ein Problem. Also das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber dieser Abgrenzungsprozess findet halt statt. Und wenn immer nur die Mutter da ist, dann ist das nicht unbedingt förderlich für
Total. Die
Entwicklung, sagen wir mal so.
Total, das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Es ist, was du halt schon gesagt hast, also die Präsenz beider Elternteile ist wahrscheinlich das Heilsamste, um dem Kind irgendwie die Offenheit zu geben, dass so etwas wie Misogynie oder halt auch irgendwie die Herabstufung des Frauenbildes oder der schwächeren Mutter, die zu Hause bleibt und so gar nicht so viel stattfindet in der Lebensrealität des Kindes.
Ja.
Aber es ist natürlich auch nicht immer möglich in Familien. Nee, ne? Das klar. ist ja vollkommen klar. Es ist auch häufig eine finanzielle Frage. Den Luxus haben wir zum Beispiel in unserer Familie, dass wir diese Abhängigkeitsverhältnis nicht haben, so innerhalb der Beziehung. Aber wie macht man es denn dann in einer Ehe? Wie kann man denn da oder in einer Partnerschaft oder in einem Familienkonstrukt, wo es vielleicht einfach anders ist?
Ich glaube, dass es ähnlich ist wie bei anderen gesellschaftlichen Diskussionen, auch beim Klimawandel, dass wir weggehen müssen von der Individualisierung der Problemlösung. Also wir können jetzt nicht allen Familien von oben herab sagen, ja, macht es auch mal gleichberechtigt. Genau. Und die meisten sagen, ja, aber how? Wie soll das gehen?
Ja.
Ich glaube, dass da die Politik gefragt ist und wir Strukturen schaffen müssen, die es das erleichtern, dass, die das möglich machen. Und das geht. Und das sieht man auch in anderen Ländern, dass das geht mit relativ, also ich würde fast sagen, banalen Änderungen. Die sind leider nicht banal, weil wir hier an Krusten und Systemstrukturkrusten stoßen in Deutschland immer wieder, die sich halten auf magische Weise. Aber es zeigen ja andere Länder, wie das funktioniert, dass man sowas aufdröselt. Aber Deutschland schreit sich immer so modern, aber will es nicht.
Ja, das stimmt.
Dann ist, glaube ich, auch noch die gesellschaftliche Akzeptanz, wie viel der Vater dann auch dann irgendwie übernehmen soll in seiner Rolle. Und ich finde, da hat sich schon so ein bisschen was getan, definitiv. Und ich habe vor, das ist auch schon ein bisschen her, als ich das erste Mal Elternzeit beantragt habe, damals noch in einem Angestelltenverhältnis. Als junger Vater wollte ich dann auch genau erst Elternzeit, dann glaube ich in die 4-Tage-Woche, weil ich auch einfach diesen Zeitaspekt ausgleichen wollte. Ich wollte auch annähernd so viel für meine Kids da sein wie meine Frau damals. Und da wurde ich am Anfang schon schief angeguckt und das war merkwürdig. Wie kannst du nur? Du hast doch auch irgendwie, du bist doch Manager, du hast doch ein Team, du kannst doch da nicht weggehen.
Ja, aber ich glaube tatsächlich.
Und da hat sich schon so viel getan.
Das stimmt.
Und da bin ich wahnsinnig froh. Das ist, glaube ich, schon ein großer Schritt.
Wobei,
das ja eigentlich dann fast auch angesichts, also um auf den Punkt zu rekurrieren, was du gerade gesagt hast, das ist ja dann fast schon eine gesellschaftliche Eigenleistung, dass sich schon in der Akzeptanz da so viel getan hat, weil durch die Politik oder durch die Rahmenbedingungen wird das ja nicht geschaffen. Es ist jetzt nicht so, dass top-down eine Akzeptanz geschaffen wird und gesagt wird, okay, pass mal auf, wir schaffen einen gleichberechtigten Rahmen oder Rahmenbedingungen. Weil wenn das nämlich der Fall wäre, dann würde wahrscheinlich auch noch viel mehr Akzeptanz in der Gesellschaft herrschen. Also, dass wir innerhalb unseres Bekanntenkreises mehr in den letzten 20 Jahren oder 15 Jahren an Akzeptanz für eben andere Modelle erfahren, das liegt ja dann tatsächlich einfach an der Eigenarbeit letztlich, muss man sagen, ganz sicher nicht an dem politischen Wandel, der herbeigeführt wird.
Ja, ich habe neulich mit Patricia Camarata gesprochen von, also das NUF, das der Blog, und sie schreibt in ihrem neuen Buch, dass das, also gleichberechtigte Elternschaft immer ein Kampf gegen das System ist. Und das kann ich absolut nachvollziehen, weil man an allen Ecken und Enden merkt, okay, hier ist jetzt eine Grenze dann braucht es eine extra Kraftanstrengung, um dagegen anzukommen. Und es sollte ja eigentlich umgekehrt sein. Das System sollte es einem erleichtern und dann sollte man sagen, okay, ich will das oder ich will das nicht. Aber wenn man das dann will und dann dagegen ankämpfen muss in dem System, ist es problematisch.
Gibt es denn da, wenn wir jetzt da schon bei dem Thema sind, andere Länder, politische Beispiele, wo das gut funktioniert?
Ja, also es gibt sogar in Österreich ein politisches Beispiel, das Ehegattensplitting schon, glaube ich, vor langer Zeit aufgedröselt haben. Und da ist es eher ein Familiensplitting, also je mehr Care-Arbeit und Erwerbsarbeit da aufgeteilt wird und je mehr Kinder und desto besser die steuerlichen Vorteile. Also das Ehegattensplitting ist hier ein großer Stein, der weggerollt werden müsste. Und da zeigt Österreich, dass wir sonst als so konservatives Land verschreien, dass es auch anders geht. Und es gibt Schweden, wo du irgendwie, egal ob du Vater oder Mutter bist, blöd angeguckt wirst, wenn du länger als 16 Uhr im Büro bleibst. Und wo du als Vater blöd angeguckt wirst, wenn du keine Elternzeit nimmst, was da unvorstellbar ist fast mittlerweile, wo auch die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sagen, es ist eine starke Qualifikation, Elternzeit zu nehmen. Also mach das. Da werden die Leute fast reingedrängt. Es ist einfach in der Gesellschaft angekommen. Und davon gibt es ganz viele Beispiele. Es gibt die Familienstartzeit in anderen Ländern schon lange, auch mehr als die 2 Wochen. Ich glaube, in Spanien sind es 9 Wochen. Und da Deutschland ist auch da wahnsinnig hinterher. Und obwohl es das EU-Recht schon längst ist, wird es nicht umgesetzt in Deutschland. Ja. Und es läuft sogar ein fucking Klageverfahren der EU gegen Deutschland, weil wir das nicht umsetzen. Und da rede ich mich wieder in Rage. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ja. Also man könnte ja sagen, ja klar, woran liegt es ja an wirtschaftlichen Interessen und so. Mhm. Aber es ist diese ganzen anderen Länder zeigen halt auch, dass es gut ist für alle, auch für die Wirtschaft.
Ja.
Und ich habe immer das Gefühl, hier sitzen ein paar alte weiße Männer in irgendwelchen Gremien in grauen Anzügen und sagen, nee, also so nicht, das wäre schön. Und checken aber nicht, dass deren Zeit einfach vorbei ist. So. Das Schlimme daran ist, dass es so klar ist, dass es diese Entwicklung nehmen wird. Mhm. Also da habe ich keinen Zweifel dran.
Ja.
Mhm. Wir werden da auch sein, aber wir sind da viel später und verlieren halt so viel dadurch. Also so viele Eltern, die jetzt so viel strugglen müssen, weil sie gegen das System kämpfen müssen, den könnte man es jetzt einfach schon leichter machen, aber es dauert jetzt leider noch 10, 15 Jahre, weil wir so langsam sind.
Das ist zum Beispiel etwas, was ich im eigenen, meinem eigenen Berufsleben auch schon öfter erfahren habe, dass letztlich einzelne Entscheidungsträger dann für so ein gesamtes Kollektiv, obwohl halt, also alle Fakten letztlich für etwas anderes sprechen. Du adressierst das natürlich offenbar auch als öffentliche Person eben in den sozialen Medien, im Podcast. Was rätst du anderen Eltern, die das auch beispielsweise im Privaten so in Rage bringt, zu machen? Wo kann man das adressieren? Wo sollen sie hin? Wo müssen sie die Mistgabeln?
Naja, man kann demonstrieren. Also das Problem ist ja, warum Eltern nicht lauter sein können. Mhm. Es wird immer gesagt, ja, geht doch mal auf die Straße und so. Ja, aber wann denn?
Ja, fucking wann, ey, ohne Scheiß. Wann sollen wir das noch machen?
Und man kann natürlich irgendwie den Abgeordneten in den Bezirken schreiben und so weiter und so fort. Es gibt ja die Mittel, die demokratischen. Aber ich finde, wie gesagt, ich finde nicht, dass man den Eltern jetzt noch sagen muss, kümmert euch jetzt mal darum, dass wir in einer Gesellschaft leben, die es nicht zur Mammutaufgabe macht, Kinder zu kriegen. Mhm. Also das ist halt Aufgabe des Staates, verdammt nochmal. Mhm. Und klar, wenn man die Zeit hat, ich habe die Zeit, dann kann man sich vielleicht da ein bisschen mit beschäftigen und da irgendwie Leute adressieren, aber ich finde nicht, dass es jetzt an der Gesamtheit der Eltern ist, für ihre Rechte da jetzt noch groß einzustehen. Mhm. Das sollte, also das ist die Ehe, Familie und so, das ist alles im Grundgesetz geschützt. Mhm. Artikel 6, Kaiwich.
Wir quoten dich. Ja.
Warum müssen wir dann jetzt auch noch dafür sorgen, dass es irgendwie lebbar ist, das Konstrukt Familie? Mhm. Check ich nicht.
Ja, gibt total Sinn.
Jetzt mal so ein bisschen Shift vielleicht von dem Politischen hin zu der Familie. Die Kids, die sind jetzt fokussiert auf Mama oder Papa. Wie können wir als Eltern damit umgehen?
Wie können wir darauf reagieren? Wir haben ganz dazu, du nix auch schon viel sagen zu wir schon. Wir sind schon richtig down.
Wie gehst du denn damit um, wenn du erfährst, dass du eine Art von Ablehnung von deinem Sohn wahrnimmst?
Ja.
Für dich zum einen, weil das ja bei dir sicherlich super viel auslöst, wie man auch hört, und dann auch für eure Familie.
Also erstmal tut es weh, diese Ablehnung, und ich kann auch nicht behaupten, dass ich dann jedes Mal in die Reflexion gehe und sage, das hat nichts mit mir zu tun und du bist ein guter Vater und so. Das tut natürlich weh, weil ich auch sonst viel mit Selbstzweifeln zu tun habe. Aber es gelingt mir nun ab und zu, das einzuordnen und zu sagen, es ist okay, so wie es ist, und es wird auch wieder eine andere Zeit geben und so weiter und so fort. Das erlebe ich ja auch sogar schon. Aber es ist schon natürlich schwer. Ich versuche, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, das nicht dem Kind übel zu nehmen. Also nicht zu sagen, was soll das, du bist undankbar oder so. Also was man früher vielleicht mal gehört hat von unserer Elterngeneration. Das versuche ich absolut zu vermeiden. Ich versuche auch zu vermeiden, dann irgendwie meine Enttäuschung und Wut an Marie rauszulassen. Ich muss das irgendwie so für mich verarbeiten. Und das klappt eigentlich auch mittlerweile ganz gut. Ich glaube, dafür muss es einem halt auch ganz gut gehen. Ne? Also mir ging es lange Zeit mental nicht so gut und dann war das nochmal so ein Schlag in die Magengrube. Aber mittlerweile, ich habe Wege gefunden, wo ich mit meinem Sohn eine gute Zeit habe, so, und das mache ich sehr regelmäßig. Versuche mit denen allein zu schnappen, damit wir da auch das Verhältnis noch verstärken können. Und es klappt ganz okay.
Ja, sehr gut. Wie ist mit dir, Chris?
Wir haben die PlayStation. Das hilft irgendwann. Wenn die dann so in das Alter kommen und man dann endlich mit denen FIFA zocken kann.
Ja, da freue ich mich drauf.
Ich glaube, meine Partnerin manchmal die Herausforderung, hat ja nur 4 Jungs plus 1 um sich herum, dass uns da dann manchmal vielleicht so ein bisschen noch das andere Geschlecht wünschen in der Familie, weil es doch alles sehr fußballbezogen ist. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, wahrscheinlich den Kids das nicht übel zu nehmen und da auch den Raum, die Freiheit dafür zu lassen. Und ich glaube, es ist auch völlig okay, wenn ein Kind dem einen oder anderen Elternteil eher zugeneigt ist. Ich bin selber als Einzelkind groß geworden und mich andersrum gefragt, wie ist das eigentlich, wenn man mehrere Kinder hat? Wie kann man das dann denn schaffen, auch die Kinder gleichberechtigt zu behandeln? Wenn man 2 davon hat, liebt man dann 1 mehr als das andere. Und das ist ja durchaus auch, manchmal spielt das eine Rolle, ne? Dass du dann vielleicht ein bisschen mehr Lust auf das eine Kind hast und das gerade ein bisschen einfacher ist und das andere vielleicht gerade nicht so irgendwie in den Kram passt. Und ich glaube, das ist auf der anderen Seite auch manchmal einfach so, dass man vielleicht eher mottebezogen ist den einen Tag und den anderen Tag eher monsterbezogen.
Ja. Ja, natürlich. Im Zweifelsfall werden die Kids das wahrscheinlich ebenso manchmal spüren. Also ich kann es mir vorstellen, genauso sensible Wesen wie wir Eltern. Aber es ist ja auch nur menschlich. Ja, also dass man manchmal sich im Umfeld von jemand anderem oder von einer bestimmten Person sehr wohl fühlt. Und ja, ich denke, das ist okay, Chris, dass das stattfindet.
Ich glaube, es ist vor allen Dingen immer wichtig, so ein bisschen auch nachsichtig zu sein.
Ja.
So, und wenn man dann irgendwie sowas verspürt, dann sich nicht dafür auch noch fertig zu machen, weil dann wird alles noch viel schlimmer.
Ja, so ein bisschen milde mit sich selber walten lassen als Eltern, das ist, glaube ich, ganz wichtig im Alltagsstruggle.
Immer gut, glaube ich.
Ja. Ja, ganz sicher.
An der Stelle vielleicht auch mal ganz spannend, nochmal die Frage an uns zu stellen, wie es bei uns eigentlich war in der Kindheit. Waren wir dann eher Mama- oder Papa-Kind? Wie war es bei dir, Frieda?
Ja, ich bin in einem sehr klassischen Rollenbild aufgewachsen. Ja. Mein Vater hat gearbeitet und auch relativ viel rund um die Uhr. Meine Mutter war da mit 3 Töchtern. Sehr herausfordernder Job, ganz sicher. Deswegen, also ich meine, an meine Kleinkindphase kann ich mich in dem Sinne nicht mehr ganz so erinnern. Ich weiß, dass es immer das absolute Highlight war, wenn der Papa dann doch noch nach Hause gekommen ist, rechtzeitig, sodass wir abends gebetet haben im Bett. Mein Vater ist Sohn eines Pastoren, also das war bei uns einfach gang und gäbe. Und das war immer ein totales Highlight, weswegen, glaube ich, ich dann eher die kurzen Momente, die ich so in dem Kindesalter hatte, den Vater als, als Bezugsperson so ein bisschen wahrgenommen habe. Aber tatsächlich war es natürlich so, dass ich eine sehr innige Beziehung zu meiner Mutter hatte, wenn es so um all die alltäglichen Dinge ging. Und später war ich auch sehr gemein zu meiner Mutter, so im Teenager-Alter, weil sie eben auch natürlich die Präsentere war. Also sie hat literally alles abbekommen, ne? Sowohl die Details in meinem Leben, sie wusste, was stattfindet, aber dann halt eben auch all meine Ausbrüche, wenn ich emotional aufgerieben war. Heute, glaube ich, gibt es das nicht mehr. So, also es sind auch ein paar Dinge passiert in meiner Familie, die so ein bisschen die tektonischen Platten verschoben haben. Aber heute, denke ich, würde ich beide in eine gleiche innige Beziehung zuteil bringen. Ich denke nicht, dass es da noch einen Unterschied gibt. Früher ja, aufgrund der Präsenz meiner Mutter, eindeutig Mama im Schlechten und Papa als Highlight.
Hast du dich dann deinem Vater zugewandt, als du dich in der Pubertät quasi gegen deine Mutter aufgelehnt hast?
Nee, da habe ich mich gar keinem Ich habe dann das Haus verlassen. Ne? Da waren die Freunde und Freundinnen die wichtigsten Bezugspersonen. Und das ist meines Erachtens auch offen gestanden ganz okay. Manchmal gibt es ja auch engere Bande als Blutsverwandtschaft. Also ganz ohne Frage gibt es das, ne? So, deswegen, nee, das Papa war dann, also es ist auch völlig vorwurfsfrei gemeint. Ich weiß, in welchem Struggle die sich damals befunden haben. Heute weiß ich das. Aber mein Papi war halt auch dann nicht unbedingt da, als dass ich dann ihn als Puffer hätte nutzen können. So, das heißt, es gab Mami und dann raus und an Freunden abarbeiten.
Ja, das war bei mir eigentlich ähnlich. Mhm. Also mein Vater hat auch viel gearbeitet. Er war am Wochenende, war immer da, aber hauptsächlich war meine Mutter da. Sie war aber auch berufstätig. Ich habe 3 Geschwister und ich bin der Zweitgeborene und nach mir war eine lange Pause. Mhm. Da hat meine Mutter gearbeitet, aber als dann meine kleine Schwester zur Welt kam, hat sie dann, glaube ich, wieder reduziert. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls hat sie immer so ein bisschen gearbeitet und dann wieder reduziert, bla bla. Aber sie war wesentlich präsenter im Alltag als mein Vater. Und bei mir war es dann, glaube ich, ähnlich. Also ich habe in der Pubertät, habe ich mich gegen beide sehr stark aufgelehnt, aber meine Mutter hat es natürlich mehr abbekommen.
Ja.
Das war dann schon, aber nach der Pubertät, glaube ich, auch bemerkbar bei mir, dass ich, also ich war vorher, ich weiß noch, da saß ich immer mit meiner Mutter, da war ich so 9, 10 im Auto und habe gesagt, ich bin eher ein Mamasöhnchen, oder Mama? Weil ich das Wort irgendwie aufgeschnappt hatte. Das hat sich dann aber gedreht, als ich so 20 wurde, glaube ich. Da war ich dann eher kurz in der Papa-Phase quasi und jetzt ist es auch ausgeglichen, aber ich, deswegen kann ich schon nachvollziehen mit dieser Abgrenzung gegen die Mutter und es hat sehr mit mir resoniert, als ich das gelesen habe. Mhm. Das ist ja auch diese Undankbarkeit dieses Jobs einfach so beschreibt.
Ja.
Also man ist die ganze Zeit da, man kümmert sich, man übernimmt den, die Care-Arbeit und wahrscheinlich jetzt heutzutage eben auch noch Erwerbsarbeit, Teilzeit, verzichtet auf große Rentenansprüche und so weiter und so fort. Und dann kriegt man auch noch aufs Maul von den Kindern, weil man die einzige Person ist, die man die aufs Maul kriegen kann. Ja, das ist schon echt ganz schön bitter.
Genau. Ja. Also deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir zwischen meinem Mann und mir eine Gleichberechtigung herstellen konnten, weil das Ding ist, was wir ja gerade beschrieben haben, es gibt halt dieses Mama-Papa-Ding, also so die Liebe, die Zuneigung. Es gibt ja auch genau das Gegenteil, nämlich eben aufs Maul kriegen vom Kind. Und auch das kann man sich halt teilen und da kann man sich halt auch gemeinsam irgendwie Kraft geben, weil das ist halt einfach unglaublich schmerzhaft. Heute aus der heutigen Perspektive weiß ich erst, was ich meiner Mutter angetan habe und es tut mir echt so leid, Mami. So.
An dieser Stelle, big sorry.
Ja,
big
sorry. Grüße an die Mama.
Grüße, gehen raus.
Ja, das ist interessant, jetzt nochmal auch zu reflektieren, wie es für einen selber war. Bei uns war es tatsächlich eher unkonventioneller. Meine Mutter hat Vollzeit gearbeitet, mein Vater auch, aber dann eher zu Hause freiberuflich, war dann Einzelkind. Und ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, ob ich da dem einen oder anderen mehr oder weniger zugewandt war. Es war auch Patchwork-Familie, also ein Bonusvater, auch ein Trennungskind ursprünglich. Deswegen, das weiß ich nicht mehr. Dann kam halt irgendwann die Pubertät und dann ist es wirklich so alles Arschlöcher.
Trotz des Bonus, hattest du noch einen Bonusvater, der aber auch noch ein Arschloch
war. Ja, definitiv. Die waren alle doof.
Ich liebe den Begriff Bonusvater, by the way.
Ja, den haben wir uns auf jeden Fall angewöhnt. Aber ich glaube, da gibt es mittlerweile auch noch mehr und nicht nur Patchwork-Families, sondern Blended-Families. Und da bin ich absolut kein Experte. Mhm. Ich glaube, es gehört einfach dazu, dass es diese unterschiedlichen Phasen auch gibt. Auch wenn man noch so sehr versucht, diesen zeitlichen Aspekt und auch körperlichen Aspekt, soweit es geht, auszugleichen. Ich glaube, am Ende muss man sich da auch gar nicht so den Kopf machen. Irgendwann kommt die Pubertät und verändert dann sowieso alles.
Dann ist Kahlschlag.
Dann ist Kahlschlag, ja. Und dann ist man froh, wenn die Kids überhaupt noch mit einem sprechen. Ich glaube, das ist sowieso immer ganz wichtig.
Da bist du ja am nächsten
Kommunikation
dran.
Kommunikation mit den Kids.
Hast du Angst?
Ja.
Ich habe jetzt schon Angst vor der Pubertät.
Ja, du bist halt echt kurz davor. Ne?
Ich habe nicht wirklich Angst vor der Pubertät an sich. Ich habe Angst davor, dass es dann bald vorbei ist. Also wir hatten jetzt den Gedanken, Mann, der Ältere wird jetzt bald 14 und dann sind noch 4 Jahre und dann ist er raus aus dem Haus, hoffe ich. Nein, aber nee, aber das geht einfach so schnell und es geht immer schneller. Deswegen ist auch in diesem Podcast für mich immer super spannend, so ein bisschen zurückzudenken, auch wenn wir dann über deine Kinder sprechen, über deine Sebastian und da auch immer nochmal schreibst euch auf, was die lustigen Storys sind mit Kids, was die lustige Geschichten gesagt haben oder wenn es auch mal schwierige Phasen gab mit dem Sohn, mit der Tochter. Man vergisst das so schnell und das sind so die schönen Zeiten, an die man dann später zurückdenkt. Und an der Stelle auch nochmal die Frage an die Community.
Von mir?
Ja.
Ja. Sind wir soweit? Oder sowas möchtest du doch noch ein Last Famous Words?
Nee, Mike Rob, bitte. Würde ich sagen.
Mike Rob. Auf jeden Fall. Gut, dann kommt die Frage an die Community, was noch so seltsame Kinderdinger sind, über die wir in den nächsten Episoden sprechen sollten. Habt ihr Input, Ideen oder auch lustige Anekdoten, die ihr mit uns teilen möchtet, dann freuen wir uns sehr über eure Nachricht. Entweder an @frieda.levin oder
@kinderling_de.
Ich sag's immer falsch. Danke dir. Danke dir. Genau. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, Chris.
Kinderding@podcast. Nein, jetzt habe ich es genau andersrum gesagt. podcast@kinderding.de.
Wunderbar. Genau. Und lieber Sebastian, wie schön. Vielen, vielen Dank, dass du uns heute beehrt hast. Das war richtig toll. War ein Danke. Richtig schönes Gespräch mit dir.
Danke euch für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, Sebastian, und für alle da draußen, die den tollen Podcast Family Feelings noch nicht kennen, hört mal rein.
Unbedingt.
Und eine schöne Woche euch. Wir freuen uns auf das nächste Mal.
Genau, bis dann. Tschüss.
Ciao.
Kinderding ist ein Podcast von Kinderling. Mit der Kinderling-App zaubert ihr euren Kids eine unvergessliche Kindheit. Dort findet ihr Events, Kurse, Feriencamps und Ausflugsorte für die ganze Familie in allen großen deutschen Städten. Hosts dieses Podcasts sind Frieda Löwin und Christopher Landsloth. Produktion und Stimme aus dem Off, Konstanze Marie Teschner. Kinderding, alle 2 Wochen neu und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.